dass das kleine Boot keine Gefahr für sie darstellte. Der rote Arm war breit und floss in Schleifen und Windungen langsam dahin, immer wieder tauchten kleine Inseln auf, und häufig verengten Sandbänke den Flusslauf oder lauerten dicht unter der Oberfläche. Brienne schien ein waches Auge für diese Gefahren zu haben, und sie fand stets einen Durchlass. Als Jamie ihr zu ihrer Kenntnis des Flusses gratulierte, sah sie ihn misstrauisch an und erwiderte: »Ich kenne den Fluss nicht. Tart ist eine Insel. Ich habe gelernt, mit Rudern und Segeln umzugehen, ehe ich auf einem Pferd sitzen konnte.«
Sir Kleos richtete sich auf und rieb sich die Augen. »Bei den Göttern! Meine Arme schmerzen! Hoffentlich bleibt der Wind so!« Er schnüffelte. »Ich rieche Regen.«
Einen anständigen Schauer würde auch Jaime begrüßen. Das Verlies von River Run war nicht gerade der sauberste Ort in den Sieben Königslanden. Inzwischen stank er wahrscheinlich wie ein überreifer Käse. Kleos schaute blinzelnd den Fluss hinunter. »Rauch!« Ein dünner, grauer Faden zog ihre Aufmerksamkeit auf sich. Im Süden, mehrere Meilen entfernt, stieg er verdreht und gewunden in die Höhe. Darunter konnte Jaime die schwelenden Überreste eines großen Gebäudes und eine Lebenseiche ausmachen, an der man einige Frauen aufgehängt hatte. Die Krähen hatten sich gerade erst auf die Leichen gestürzt, die dünnen Seile schnitten tief in das weiche Fleisch der Kehlen, und die Toten schwankten und drehten sich im Wind. »Das war keine ritterliche Tat«, sagte Brienne, nachdem sie nahe genug herangekommen waren, um Einzelheiten zu erkennen. »Kein wahrer Ritter würde eine solche Schandtat billigen.«
»Wahre Ritter bekommen viel üblere Dinge zu sehen, wenn sie in den Krieg ziehen, Mädel«, erwiderte Jaime. »Und sie begehen schlimmere Taten, ja?«
Brienne steuerte auf das Ufer zu. »Ich überlasse Unschuldige nicht den Krähen.«
»Herzloses Mädchen, Krähen müssen auch fressen. Bleibt auf dem Fluss und überlass die Toten sich selbst, Weib.«
Sie landeten flussaufwärts der Stelle an, wo sich die große Eiche weit über das Wasser hinauslehnte. Während Brienne das Segel einholte, stieg Jaime unbeholfen wegen der Ketten aus dem Boot. Das Wasser des roten Arms füllte seine Stiefel und durchnässte seine zerlumpte Hose. Lachend fiel er auf die Knie, tauchte den Kopf unter und richtete sich tropfend wieder auf. Seine Hände waren dick mit Schmutz verkrustet, und nachdem er sie im Strom sauber geschrubbt hatte, erschienen sie ihm dünner und blasser als in seiner Erinnerung. Seine Beine waren steif, und die Knie wurden ihm weich, als er sein Gewicht auf sie verlagerte. »Verflucht! Ich war zu lange in Hoster Tullys Kerker.« Brienne und Kleos zogen das Boot ans Ufer. Die Leichen hingen über ihren Köpfen und reiften im Tode wie faulige Früchte.
»Einer von uns wird sie abschneiden müssen«, sagte das Mädel.
»Ich klettere hinauf.« Klirrend stieg Jaime an Land. »Nehmt mir nur diese Ketten ab.«
Das Mädchen starrte eine der toten Frauen an. Mit kurzen Schritten schlurfte Jaime näher, längere erlaubten ihm die Fußschellen nicht. Um den Hals der obersten Leiche hing ein grob gemachtes Schild. Er lächelte.
»Sie trieben es mit Löwen«, las er. »Oh ja, Weib, höchst unritterlich. Aber von eurer Seite nicht der meinen. Ich frage mich, wer diese Frauen waren.«
»Schankmädchen«, meinte Sir Kleos Frey. »Das war ein Gasthaus. Jetzt erinnere ich mich. Einige Männer meiner Eskorte haben hier die Nacht verbracht, als wir das letzte Mal nach River Run zurückkehrten.«
Von dem Gebäude war außer dem Steinfundament und einer eingestürzten, verkohlten Balkenkonstruktion nichts übrig geblieben. Noch immer stieg schwarzer Rauch aus der Asche auf. Bordelle und Huren überließ Jaime seinem Bruder Tyrion. Kersey war die einzige Frau, die er je begehrt hatte.
»Es scheint, die Mädchen haben den Soldaten meines hohen Vaters Vergnügen bereitet. Vielleicht haben sie ihn sogar nur Essen und Trinken gebracht. Auf diese Weise haben sie sich die Halszier des Verräters verdient, mit einem Kuss und einem Becher Bier.«
Er blickte am Fluss auf und ab, um sich zu vergewissern, ob sie wirklich allein waren.
»Dieses Land gehört Bracken. Lord Yonos könnte den Tod der Frauen angeordnet haben. Mein Vater hat seine Burg niedergebrannt, und deshalb fürchte ich, wird er uns nicht sehr lieben.«
»Genauso gut könnte es Mark Pipers Werk sein«, entgegnete Sir Cleos, »oder das von diesem Schatten der Wälder, Beric Dondarrion, wenngleich ich gehört habe, er würde nur Soldaten töten, möglicherweise eine Bande von Roose Boltons Nordmännern.«
»Bolton wurde von meinem Vater am grünen Arm besiegt.«
»Aber nicht vernichtend«, erwiderte Sir Cleos. »Er ist wieder nach Süden gezogen, nachdem Lord Tywin zu den Furten marschiert ist. Auf River Run hieß es, er habe Sir Armory Lodge Harrenhal abgenommen.«
Solche Neuigkeiten gefielen James ganz und gar nicht.
»Brienne«, sagte er und gewährte ihr die Höflichkeit, sie beim Namen zu nennen, damit sie ihm hoffentlich zuhörte. »Wenn Lord Bolton Harrenhal hält, werden sowohl der Trident als auch die King's Road überwacht.«
Er glaubte, kurz Unsicherheit in ihren großen blauen Augen aufflackern zu sehen.
»Ihr steht unter meinem Schutz. Zuerst müssen Sie mich töten.«
»Ich glaube kaum, dass Sie das sehr beunruhigen wird.«
»Ich kämpfe ebenso gut wie ihr«,
verteidigte sie sich.
»Schließlich gehörte ich zu König Renlys erwählten Sieben. Mit eigenen Händen hat er mir die gestreifte Seide der Regenbogengarde umgelegt.«
»Regenbogengarde, ihr und sechs weitere?«